Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 14. November 2025, es geht gerade Schlag auf Schlag. Wir haben einen Gast heute aus aktuellem Anlass. Aber zunächst einmal begrüße ich in Hamburg den Carsten Podcasten Kemmling. Hallo Carsten.
Moin, hallo.
Und aus gegebenem Anlass haben wir heute, freuen wir uns sehr drüber, den, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, Generalsekretär des Deutschen Seglerverbandes DSV, Germa Brockmeier zu Gast. Hallo Germa.
Ja, moin.
Habe ich das richtig gesagt?
Das hast du absolut richtig gemacht.
Germa, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst heute. Wie ich eben erfahren habe, habt ihr heute Stellungnahmeabgabefrist. Und da sind wir auch schon im Thema Sportschifffahrtverordnung heißt sie. Ne? Diese Worte, es ist immer so, so sperrig, diese ganzen Begriffe. Erzähl doch mal kurz, was machst du beim DSV genau und wie sehr betrifft dich dieses Thema?
Ja, also das Ding heißt tatsächlich Sportschifffahrtsverordnung. Und das ist jetzt so für den Moment der Schlusspunkt eines wirklich langen Prozesses. Aber wenn du vorab zu mir etwas hören möchtest oder ihr, dann ich bin seit 5, 6 Jahren Generalsekretär des Deutschen Seglerverbandes und war davor lange Jahre zuständig für die öffentliche Auftragsverwaltung hier im Haus. Und das ist genau das Thema, also sprich für die Sportbootführerscheine, für die Befähigungszeugnisse im Übrigen und für den ganzen Bereich, den wir als Berliner für den Bund wahrnehmen, also fürs Verkehrsministerium.
Mhm. Wir haben ja darüber berichtet, also schon häufiger, jetzt in der letzten kürzlich, seitdem dieser Referentenentwurf rauskam, haben wir erst über den berichtet, dann habt ihr eine Stellungnahme rausgegeben, die haben wir auch relativ wertungsfrei, glaube ich, online gestellt. Und dann habe ich eine Kolumne geschrieben darüber mit einer Meinung, was ja Sinn einer Kolumne ist. Und da haben wir damals schon im Vorfeld besprochen, dann fragen wir doch den DSV mal, ob er dazu was sagen möchte, weil das finden wir immer fair. Das hatten wir jetzt auch gerade. Wir hatten am Montag den lieben Petros zu Gast von der Messe Düsseldorf. Da hatten wir im Januar auch eine kritische Betrachtung der Messe und haben ihn auch dann eingeladen. Oder mit der Kieler Woche hatten wir das auch. Das finde ich immer ein ganz gutes Format, hier im Podcast drüber zu sprechen. Du hast ja diesen Artikel gelesen. Wir haben ja schon mal kurz telefoniert. Lass mal raus. Was fandest du in deiner oder fangen wir mal anders an. Was kritisiert ihr denn an dieser geplanten Verordnung?
Ja, ach, das ist ein abendfüllendes Programm. Die Verordnung ist wirklich nicht so gut aus unserer Sicht und auch nicht zielführend. Und wir haben so ein bisschen Angst vor dem, was kommt. Aber vielen Dank erstmal für die Gelegenheit und vielleicht mal zurück zur Kolumne, vielleicht so 1, 2, 3 Stellen. Weil
ja, noch.
Ich glaube, das führt dann auch gleich gut ein in das, worum es geht in der Sportschifffahrtsverordnung. Also da habt ihr ja nicht so ganz wertungsfrei uns ab und zu so ein bisschen an den Ohren gezogen und habt zum Beispiel gesagt, also mit der Digitalisierung, da wird der DSV das nicht so ganz ernst nehmen, wenn das da ein ausdruckbares PDF gibt und das muss dann nochmal per Post losgeschickt werden, dann wäre das so eine semi-gute Lösung. Das finden wir auch. Und wir sind seit vielen Jahren mit dem Verordnungsgeber im Gespräch über diese Punkte. Und wir hätten uns so sehr gewünscht, dass unsere digitale Antragsstrecke, die lange Zeit vor dem OZG, also vor diesem Online-Zugang des Bundes, fertig war, auch tatsächlich vollständig digital hätte funktionieren können. Tatsächlich war es so, dass das Verkehrsministerium dieses Unterschriftserfordernis nicht weggenommen hat. Also es lag wirklich daran, dass die Unterschrift auf den Schein musste. Das machte nie Sinn, einen Sportbootführerschein eigenhändig unterschreiben zu müssen. Aus welchem Grunde? Also wenn es darum geht, uns nachzuweisen als Person, also dass wir das sind, dann haben wir in Deutschland zwei geeignete Dokumente. Das ist der Reisepass und das ist der Personalausweis. Aber das ist nie und nimmer ein Bootsführerschein. Als zum zweiten Mal eine Plastikkarte auf den Markt kam, da haben wir vorgetragen, dass wir das gar nicht möchten. Wir möchten keine Plastikkarte mehr. Wir hätten uns so sehr eine Wallet-Lösung gewünscht und hatten auch dafür alles fertig. Aber das wollte das Ministerium nicht übernehmen und verwies auf Europa und Vorschriften aus der EU. Das wäre eine Chance gewesen, um mal in die Vorhand zu kommen in Sachen Digitalisierung. Und darüber waren wir gar nicht glücklich. Wir waren auch schon nicht glücklich mit der ersten Karte, weil die Karte ja tatsächlich nur den Sportbootführerschein betraf. Wir hatten uns damals sehr deutlich dafür ausgesprochen, dass dann doch bitte alle Befähigungsnachweise in der Sportschifffahrt auf diese Karte kommen. Sprich nicht nur der Sportbootführerschein, sondern auch die darauf folgenden SKS, SSS und SHS. Und vielleicht auch der Pyro-Nachweis und das Funkzeugnis oder die Funkzeugnisse. Da ist man uns in keiner Weise gefolgt. Wir haben mit der Einführung dieses Online-Zugangsgesetzes 15 Monate ein Jour fix gehabt mit, ich sag's jetzt mal einfach, der IT vom Verkehrsministerium, um deren Antragsstrecke irgendwie auf den Weg zu kriegen. Obwohl wir eine fertig hatten, wie gesagt, und wir diese auch dem Verordnungsgeber angeboten haben, so als Übernahme, um das Ganze im Kundensinne etwas einfacher zu gestalten, kundenfreundlicher zu gestalten. Das ist vielleicht mal so ein Punkt. Ein anderer war...
Also die Kritik ist jetzt im Grunde nur, oder was heißt nur, aber ihr fühlt euch da nicht zu Recht kritisiert, weil der Kritikpunkt liegt eigentlich beim Bund dann halt. Also ihr habt das alles da liegen und die folgen euch nicht. Ne? So habe ich es richtig verstanden. Ja.
Genau.
Ich hab das so geschrieben, weil es bei mir die Erfahrung noch recht frisch war. Ich habe im Mai den SRC gemacht hier in Kiel.
Ja.
Und dann, also ich kenne das, deshalb verwundere mich natürlich, was du sagst, wie der Bund da agiert, weil ich kenne das mittlerweile von, weiß ich nicht, wenn du ein Bankkonto eröffnest, dann machst du das in 5 Minuten zu Hause, machst einmal so ein Video-ID und dann ist das auch gut. Das ist ja heute technisch irgendwie möglich. Habe ich vor kurzem irgendwie, als wir umgezogen sind mit der Post, da klappte was mit der App nicht, da musste ich Post-ID-Verfahren, muss ich aus so einer Filiale latschen und da irgendwie was unterschreiben, wo ich denke, das ist echt altertümlich. Und das gleiche Gefühl hatte ich, als ich auf der DSV-Seite mich angemeldet habe und las Online-Antrag und es stellte sich dann, wie du gesagt hast, zu Recht als ein PDF raus und das fand ich halt sehr altertümlich. Aber ist ja gut, dass ihr das auch so findet. Das Ding ist, das weiß natürlich draußen niemand, dass es nicht an euch liegt. Ich habe versucht, du hast ja mir das schon mal gesagt, das finde ich auch gut, dass du das so gleich ansprichst. Dann weiß ich auch gleich, wo der Hase langläuft. Aber ich habe nichts drüber gefunden, dass ihr das nach außen kommuniziert und wir sind da dran, wir versuchen das. Das ist natürlich dann eine Schwierigkeit. Ne?
Naja, also wir sind beliehenes Unternehmen des Bundes. Wir sind nachgeordnete Behörde des Verkehrsministeriums und natürlich tragen wir diese Dinge zunächst und in der Hoffnung der Besserung, sage ich mal, dem Verordnungsgeber vor und nicht in der Öffentlichkeit. Deshalb sagte ich auch Stefan Kolumne, es wäre so schön gewesen, wir hätten vorher gesprochen. Vielleicht darf ich noch einen zweiten Punkt aufgreifen. Da gibt es einen Passus über den Sportbootführerschein See und ich sage es mal einfach, und den da fehlenden Segelteil. Wir haben ja einen Segelteil beim Sportbootführerschein Binnen, beim SKS und bei allen, die folgen.
Genau.
Nur beim Sportbootführerschein See haben wir keinen Segelteil. Und du hast da geschrieben, das ist nicht so ganz klar, warum das ist. Und auch das tragen wir seit vielen Jahren dem Verkehrsminister vor. Und als 2021 dieser schreckliche Seeunfall passierte, im Seegatt bei Langeoog mit einem toten Segler und das Bundesamt für Seeunfalluntersuchung diesen Fall aufgegriffen hat, da haben wir diesen Fall nochmal genommen, um beim Ministerium vorstellig zu werden und zu sagen, also da wird sehr deutlich, dass der SBF-See an einigen Stellen überholungsbedürftig ist. Und bitte lasst uns das machen. Und bitte gebt dem auch ein Segelteil, weil das Sinn macht für die, die an der Küste unterwegs sind. Auch als Einstieg in den Segelsport wäre das auf der Seite der amtlichen Befähigungsnachweise. aus unserer Sicht eine gute Lösung gewesen. Dann wäre das System in sich schlüssig gewesen und alle Sportbootführerscheine hätten dann ein Segelteil gehabt. Das ist aber auch leider nie aufgegriffen worden und der Seebereich wurde da gar nicht berücksichtigt. Das ist übrigens ja auch jetzt passiert bei der Sportschifffahrtsverordnung in der vorliegenden Fassung. Dazu gibt es ja ein Gutachten, das das BMV selbst in Auftrag gegeben hat, und zwar beim Bundesamt für Wasserbau. Und da war zuständig die Abteilung Binnenschifffahrt. Und dieses Gutachten zur Fahrerlaubnispflicht, also ein maßgebliches Entscheidungspapier für den Verordnungsgeber, das jetzt so regeln zu wollen, wie er das gerade regeln will, berücksichtigt den Seebereich überhaupt nicht. Also da ist nicht ein einziger Datenfluss drin, der aus dem Seebereich kommt. Also alle Seeunfälle, alle Ordnungswidrigkeiten, alles, was sich ereignet hat an deutschen Küsten, bleibt unberücksichtigt in dem Papier, das so einen Systemwechsel wie jetzt die Sportschifffahrtsverordnung anbelangt, durchsetzen will.
Weißt du, worin da die Schwierigkeit besteht? Warum? Also hat das zu tun mit wechselnden Zuständigkeiten, wechselnden Verkehrsministern oder wenig, sagen wir, wenig Durchblick durch die Materie eigentlich? Oder was schätzt du, warum wird da nicht auf euch reagiert, wenn ihr solche Vorschläge macht?
Also es gibt leider im Ministerium selbst kaum noch eine Fachlichkeit. Also das war vor ein paar Jahren noch anders. Da saßen da noch Kolleginnen und Kollegen, die mit der Sportschifffahrt verbunden waren. Ich sag's mal ein bisschen salopp, die Luv und Lee auseinanderhalten konnten und eine Untiefe nicht als unendlich tiefe Stelle mit irgendwelchen Ungeheuern drin begriffen. Das ist leider auf der Strecke geblieben. Das gibt es dort gar nicht mehr. Das gibt es noch bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, aber auch die sind nicht dabei, wenn da Entscheidungen getroffen werden. Von daher, ja, das ist ein Teil und es ist einfach auch nicht in Ordnung, den Seebereich außer Acht zu lassen, weil gerade im Seebereich haben wir ja in unserem schönen Land besondere Anforderungen. Denken wir mal an die großen Seeschifffahrtsstraßen, an die Elbe, den Hamburger Hafen oder an die künstliche Wasserstraße NOK. Das ist die mit dem meisten Verkehr auf der ganzen Welt. Also so ganz einfach ist das alles bei uns nicht. Und diese Bereiche dann ausgeklammert zu lassen, wenn man sagt, man macht wirklich eine große Wende in der Verkehrspolitik, das ist schon ein besonderes Moment aus unserer Sicht. Das finden wir nicht gut.
Warum ist denn das überhaupt so weit gekommen oder wieso steht da Handlungsbedarf, dass das Bundesverkehrsministerium jetzt diese Verordnung ändern will? Oder ist das schon seit langem in der Pipeline? Oder will die neue Regierung da jetzt punkten? Oder ist irgendwas passiert? Oder ja, wie schätzt du das ein?
Guter Punkt. Also wir sagen ja auch, dass diese Verordnung, dass diese Neugestaltung unverhältnismäßig ist. Das meint an der Stelle auch, dass sie nicht erforderlich ist. Also zu dem ganzen Beleihungsverhältnis zwischen BMV und den Verbänden gibt es seit 23 ein Gutachten des Bundesrechnungshofs. Und darin wird beschrieben, welche, ich sag mal, Mangel gesehen werden in dem Beleihungsverhältnis. Das hat nichts zu tun mit der Arbeit der Verbände, sondern mit der Arbeit des aufsichtsführenden Ministeriums. Also natürlich muss auch so eine Beleihung mal überdacht werden und wir hätten überhaupt nichts dagegen, wenn die auch mal ausgeschrieben würde und auch andere die Chance bekämen, sich um diese Arbeit zu bemühen. Das wäre aus unserer Sicht ein guter Schritt. Das würden wir sehr begrüßen. Tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich niemanden kennen, der initiativ diese Sache vorangetrieben hat, außer eben diesem einen Referat im Bundesverkehrsministerium. Das heißt, es ist aus unserer Sicht eine Initiative, die aus dem Ministerium selbst kommt. Und ich würde da gerne mal kurz was zu sagen, zu dem Weg, den das Ganze genommen hat. Also das Ganze begann auf der Boot in Düsseldorf im Januar 2024. Da kamen Vertreterinnen des Ministeriums das erste Mal auf uns zu und sagten, so, jetzt gibt es eine Reform. Das kann jetzt alles nicht so bleiben, wie es ist. Wir haben uns da was überlegt und das werden wir jetzt umsetzen. Und da waren wir natürlich... Bitte?
Ich unterbreche dich ganz kurz. Das war noch die alte Bundesregierung, ne?
Das war noch die alte Bundesregierung, ja. Und das, was, ich sag mal so, essentiell war an der ganzen Geschichte, war tatsächlich, dass sie sagten, der Segelteil muss weg. Also der Segelteil beim Sportbootführerschein bin, der würde keinen Sinn ergeben. Das wär überflüssig.
Mhm.
Und dann haben wir gesagt, Segeln ist nach wie vor ein bisschen komplizierter als Motorbootfahren, jedenfalls aus unserer Sicht. Mhm. Und von daher denken wir, wenn es so einen amtlichen Befähigungsnachweis gibt, dann wäre es auch gut, wenn es da einen Segelteil gibt, der geprüft werden könnte. Nee, das würde man jetzt wegtun. Und wenige Wochen später kam man dann mit einem zweiten Vorschlag um die Ecke, wieder das Verkehrsministerium, und sagte, wir machen keine theoretische Prüfung mehr. Und wir fragten dann, wie stellen Sie sich denn das vor, wie soll das ablaufen und so. Ja, es würde alles in die praktische Prüfung gepackt. Die würde deutlich umfangreicher werden und die würde auch modernisiert werden und das wäre dann mal eine ganz andere Geschichte. Aber wieder ein paar Wochen später kam man dann damit und sagte, die Praxis wird jetzt unter anderem erweitert um eine Pflichtaufgabe, die da heißt Schleusenfahrt. Und ihr wisst, wie viele Schleusen es gibt in der Republik und ihr wisst, wo diese Schleusen sind. Und ihr wisst auch, oder wir alle, die wir da unterwegs sind, wissen, wie kompliziert das ist und was das auch an Zeit in Anspruch nimmt und was das für ein Aufwand ist und an welchen Stellen das überhaupt nur funktionieren kann. An den meisten einfach nicht. Und nachdem wir das dann vorgetragen haben, ist man auch davon abgegangen. Der nächste Vorschlag war dann, dass man die Fahrerlaubnispflicht doch insgesamt in Frage stellt. Dass man einfach mal sagt, freie Fahrt für freie Bürger, was soll das eigentlich alles?
Mhm,
brauchen wir das wirklich? Und dann irgendwann wurde ja auch ein Gutachten in Auftrag gegeben. Darüber habe ich vorhin schon gesprochen. Bei dem Bundesamt für Wasserbau wurde das in Auftrag gegeben. Das Gutachten über die Frage, gibt es Gründe für eine Fahrerlaubnispflicht 15 PS in Deutschland? Oder kann man das vielleicht auch lassen? Oder muss man es vielleicht verschärfen?
Das habt ihr in Auftrag gegeben?
Nein, das hat das Verkehrsministerium.
Ach so.
Wir wären nie auf die Idee gekommen, ein Gutachten darüber an das Bundesamt für Wasserbau zu geben. Und wir wären auch nie darauf gekommen, darüber überhaupt nachzudenken, weil wir der Meinung sind, das funktioniert gerade alles ganz gut. Also das zeigen ja auch die Unfallstatistiken, übrigens auch die im Seebereich. Gleichwohl muss man da was tun, dass das auch so bleibt. Und das ist ein schwieriger Weg gewesen. Initiiert wurde das Ganze übrigens 2019. 2019 hat die Bundesregierung, also die damalige Bundesregierung, gesagt, das Recht der Sportschifffahrt soll modernisiert werden. Und ein Punkt, der relativ konkret war, war, dass man die verschiedenen Vorschriften zusammentragen wollte, zu einer Verordnung. Und auch das schreibt sich ja jetzt dieser Verordnungsentwurf, also der neuen Sportschifffahrtsverordnung, auf die Fahne und sagt, ja, wir haben das jetzt mal alles zusammengetragen. Wenn man sich das mal genau anguckt, dann finden wir das Ergebnis genauso wie damals das Ergebnis mit der Karte auch hier nicht ganz so toll, weil da fehlen doch wichtige Sachen. Also da ist kein Funk dabei. Da ist kein Pyro dabei, da sind die weiterführenden Befähigungsnachweise nicht dabei, da ist die Traddischifffahrt nicht dabei. Und alles andere auch manchmal nur so in Teilen. Von daher, und es ist halt ein ganz großes Werk, ne, jetzt. Also das muss man wohl auch überlegen, ob man jedes Mal so viel sich angucken will, wenn man irgendwas sucht. Also wir fanden das Vorherige jetzt auch nicht so verkehrt, wo man dann eben.
Sag
so
doch nochmal zu dem Gutachten, das hat zu kurz. Was war denn das Ergebnis? Also
der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Hallo Stefan. Ja, der neue Podcast kommt wieder und die Frage ist ganz, ganz spannend. Du möchtest von deinem Holzmast den Klarlack entfernen. Das ist ja ein Einkomponentenlack. Das Ziel, was du jetzt hast, ist, dass der alte Lack runterkommt, dass das pure Holz wieder da ist. Das pure Holz einfach die entscheidende Grundlage ist. Wenn jetzt noch Reste von dem alten Lack in den Poren sind, dann wird man das hinterher sehen. Das sieht nicht schön aus. Das zweite Ziel ist, dass es eine glatte Fläche wird, dass es ein schöner Strag ist. Warum ist das wichtig? Damit einfach beim nächsten Mal einfach nur geschliffen werden muss. Und das ist dann viel einfacher, als wenn ich eine rubbelige Oberfläche schleifen will, weil diese rubbelige Oberfläche natürlich noch viel komplizierter wieder neu anzuschleifen ist. So, und welche Methoden stehen uns da zur Verfügung? Fangen wir mal an mit der spanenden Bearbeitung. Spanende Bearbeitung heißt, man hat eine scharfe Ziehklinge oder eine Glasscherbe, irgendwas in der Art. Und dann wird eben Schicht für Schicht vom Lack abgezogen. Scharfe Ziehklinge und Glasscherbe haben den Vorteil, dass man eigentlich eine ganz perfekte Oberfläche wieder hinbekommt. Und wenn man es beherrscht, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man da keine Kerben reinmacht. Zum Schluss wird nach wie vor geschliffen. Der nächste Punkt ist Schleifen sowieso von Anfang an. Das kann man auch machen. Da kommt es drauf an, dass man eigentlich am liebsten mit einem Brett oder mit einem Klotz arbeitet, damit man keine Dellen in die Oberfläche reinschleift. Wer also anfängt und mit einer Maschine das Grobe wegarbeitet, der wird einfach ganz grobe Unebenheiten einbauen. Ja, kleine Dellen, die nachher, sobald man wieder Glanz drauf macht, also einfach fürchterlich aussehen. Das muss man noch wieder gerade schleifen. Und am besten fängt man wirklich mit dem Brett an, damit wirklich der Strag hergestellt wird. Das lohnt sich hinterher auf jeden Fall, weil wenn man dann wieder neue Schichten anschleift und man muss ja zwischendurch beim Aufbau immer wieder zwischenschleifen, dann ist das einfach eine ganz tolle Sache, wenn man das so macht. Wenn man schleift mit einer Maschine, ganz zum Schluss, wenn man nicht mehr grob schleifen will, sondern wenn man nur noch vielleicht feine Unebenheiten wegschleifen möchte, dann kann man auch mit einer guten Maschine arbeiten. Die sollte eine sehr gute Absaugung haben, damit das Ganze gut funktioniert. Drittens wäre die chemische Keule, dass man also mit einem Abbeizer arbeitet. Da setzt man heute zum Beispiel den Epiphanes-Abbeizer ein, der sehr, sehr gut funktioniert. Und was muss man da machen? Man muss die Oberfläche dick einpinseln und dann ein bisschen Geduld mitbringen, diese Chemie auch ein bisschen wirken lassen. Und dann kann man wiederum Ziehklinge einsetzen oder einen Spachtel, um die angelösten Dinge praktisch von der Oberfläche abzuschaben. Nach dem Abbeizen, wenn man praktisch fast im Holz ist, dann wird man das Ganze mit Wasser nochmal wieder abwaschen und neutralisieren. Wenn das Ganze getrocknet ist, muss man den letzten Rest sowieso mit der Ziehklinge oder mit dem Schleifer machen, damit das auch den Rest aus dem Holz holt. Wir wollen keine Chemie im Holz lassen. Das könnte bei der nächsten oder beim Neulackieren dann halt zu Problemen führen. Einkomponentenlack lässt sich ganz gut mit dem Abbeizer entfernen. Wenn es ein guter Zweikomponenten-Polyurethanlack ist, wie von Epiphanes, dann wird der sich nicht mal einfach so abbeizen lassen. Also da ist meistens erstens sehr viel Geduld nötig. Ja, viel Abbeizer, immer viele Schichten drauf machen und dann kann man nur wenig runterholen. So, wenn man den vierten Punkt nimmt, Wärme, dann hat man früher mit der Lötlampe den Lack heiß gemacht, dann wird das alles weich und dann kann man das eben auch mit der Ziehklinge oder mit einem Spachtel von der Oberfläche abschaben. Und dann kriegt man sehr viel abgearbeitet. Heute wird man nicht mehr mit der Lötlampe arbeiten, sondern mit einem Heißluftföhn natürlich. Und aufpassen, dass die Oberfläche nicht zu heiß wird. Denn das könnte dazu führen, dass das Holz verkokelt oder dass der Lack anfängt zu brennen. Das ist also keine gute Idee. Insofern das nur mit Vorsicht genießen, immer langsam die Wärme erhöhen, um zu gucken, wo landen wir dann. Ja, was sollte man vielleicht nochmal sagen und den Leuten davon abraten? Das ist auf jeden Fall oder auf keinen Fall sollte man mit der Flex arbeiten. Das wird viel zu grob, das reißt manche Sachen weg und hinterlässt an anderen Stellen noch Berge. Das ist eine völlig unzulängliche Arbeit. Auch mit einem Bandschleifer, den man manchmal sieht, das ist auch keine gute Idee, denn das lässt sich unheimlich schlecht beherrschen. Auch wenn man sich selbst als Künstler mit den Maschinen irgendwie sieht, ich würde es auf keinen Fall empfehlen. Du hast vorhin auch gesagt, du hättest mal gehört, lange Züge, kurze Pausen, das ist super. Das bezieht sich aufs Schleifen und auch aufs Abziehen. Und das ist immer so, dass man, wenn man solche spannende Bearbeitungen hat oder auch wenn man schleifen will, dann darf der Lack nicht weich werden, weil dann wird es schwierig, ordentlich zu schleifen. Und je schneller ich an einer Stelle arbeite, umso wärmer wird das, Reibungswärme, ne? Und dann ist es eben schwierig, damit weiterzuarbeiten. Also lange Züge, kurze Pausen, eine vernünftige Einstellung. Viel Spaß dabei.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Dann sag doch nochmal zu dem Gutachten, das hat zu kurz was war denn das Ergebnis? Also die haben gesagt, brauchen wir oder brauchen wir nicht einen Schein?
Naja, also das Gutachten kommt zu für uns auch überraschenden Ergebnissen. Zum Beispiel, was die Unfallhäufigkeit im Binnenbereich anbelangt. Also dieses Gutachten nochmal bezieht sich nur auf den Binnenbereich und der gesamte Seebereich kommt nicht vor.
Okay.
Und da wird die untere Havelwasserstraße, die sie sich besonders angucken, aufgeführt als die Wasserstraße mit der zweithöchsten Unfallhäufigkeit und einer enormen Verkehrsdichte.
Das wundert mich nicht. Ich habe da 5 Jahre gewohnt. Ich kenne das.
Ja, genau, genau. Und das ist auch so ein Punkt, auf den wir stets und ständig hinweisen, dass wir sagen, wir haben unterschiedliche Bedingungen und ich kann ja nur gleich behandeln, was gleich ist. Ich kann ja nicht sagen, da habe ich zwar eine besondere Verkehrsdichte und da passiert auch überdurchschnittlich viel, gleichwohl lasse ich da die Charterbescheinigung gelten als vielleicht das einzige Beispiel, das es in Deutschland gibt für so eine Ausnahme von einer Fahrerlaubnispflicht. Das wäre ja übertragen auf den Straßenverkehr, ich sag mal, unvorstellbar zu sagen, egal welche Bedingung auf der Straße oder in dem und dem Bereich ist, wir regeln alles gleich. Das ist ja nicht vorstellbar. So wenig ist für uns auch vorstellbar die Privatisierung des Ganzen. Also vielleicht mal einen kleinen Ausflug ins Recht. Das ist eine hoheitliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass, und das ist so ein viel zitierter Ausdruck, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet sein muss. Das ist tatsächlich im Grundgesetz verankert. Wir haben ja einen föderalen Aufbau und die Zuständigkeit liegt eigentlich bei den Bundesländern für lauter solche Sachen. Es sei denn, es gibt ein Gesetz, das sagt, diese Zuständigkeit liegt beim Bund. Und das gibt es. Da gibt es das Binnenschifffahrtsaufgabengesetz und das Seeaufgabengesetz. Und da steht drin, der Bund, das Verkehrsministerium ist zuständig für diese Aufgaben. Und ich kann das nicht weggeben. Ich kann das nicht weggeben, indem ich das privatisiere. Es gibt genau zwei Möglichkeiten, hoheitliche Aufgaben abzugeben. Das eine ist tatsächlich die Beleihung und die finden wir auch überaus passend für diesen Schritt. Und das andere nennt sich Verwaltungshelfer. Das ist aber so betreutes Arbeiten. Das ist in dem Bereich, glaube ich, nicht angesagt. Oder der Bund macht es selbst. Also der Bund könnte auch sagen, wir machen das. Also wir machen das oder vielleicht die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt macht das. Aber das tun sie auch nicht. Sie sagen stattdessen, wir geben es weg. Vielleicht auch das mal übertragen auf die Straße. Das wäre so, als wenn man sagen würde, die Beleihung von TÜV und DEKRA, die endet jetzt. Und die Verbände der Fahrschulen nehmen die Prüfung ab und stellen Kfz-Führerscheine aus. Ich glaube nicht, dass das jemand ernsthaft überlegen würde, weil ich kann alles delegieren, aber ich kann keine Verantwortung weggeben. Und wenn es niemanden mehr gibt, der die Prüfung kontrolliert, dann werde ich dem nicht mehr gerecht, diese Aufgabe. Dann endet das an der Stelle.
Setzt sich denn so ein Ministerium, wenn die kommen einfach zu euch und sagen, wir machen das jetzt und die setzen sich nicht mit den Verbänden oder den großen Playern zusammen wie Deutscher Motorjachtverband, DSV oder auch, ich weiß nicht, andere wie VDS oder VDWS oder auch zum Beispiel DGZS, die mit Sicherheit viel zum Thema Sicherheit in Seerevieren dazu beisteuern können. Das machen die gar nicht. Das heißt, die wursteln vor sich hin und die fragen euch auch gar nicht danach.
Nein, das wäre jetzt unfair. Also, es gab diverse Gespräche. Aber diese Gespräche waren aus unserer Sicht zu keiner Zeit zielführend. Also egal, was wir vorgetragen haben zu diesen einzelnen Punkten, die wir jetzt ja auch schon alle so angesprochen haben, wir sind da einfach nicht gehört worden. Also wir hatten am Montag dieser Woche ein 45-minütiges Gespräch mit dem zuständigen parlamentarischen Staatssekretär beim BMV. Das war übrigens das erste Gespräch auf dieser Ebene. Und der hatte ja kurze Zeit zuvor eine Pressemitteilung herausgegeben oder herausgeben lassen durch sein Haus mit der Überschrift Regeln für Sportbootführerscheine werden modernisiert. Und da wird der Christian Hirte auch zitiert. Und da heißt es zum Beispiel, das bisherige System der Beleihung basiert auf veralteten Grundlagen und entspricht nicht mehr den aktuellen rechtlichen Anforderungen. Und wir haben ihn gefragt in diesem Termin, was er damit meint. Ich habe tatsächlich keine Antwort gehört. Also natürlich wurde gesprochen, aber was damit gemeint ist, ist auf unserer Seite niemandem klar geworden. Denn ich sag mal, die Regelungen zu einer Beleihung, die sind bei uns nicht älter als bei allen anderen. Also bei Toll Collect ist es neuer, das ist ein jüngerer Berlin, ne, sozusagen. Aber das ändert ja an dieser Rechtsgestaltung. Ne? Es ist auch für uns das alles, ich sag mal, schon entscheidend. Aber entscheidend allen voran ist wirklich unser Gefühl, dass wir das mit der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht mehr hinbekommen. Sicherheit ist ja ganz viel. Das ist ja Leben, das ist Gesundheit, das ist Eigentum. Das ist aber auch Natur, das ist Umweltschutz und all diese Dinge. Leichtigkeit ist auch viel mehr, als man vielleicht denkt. Das ist jetzt nicht nur der Fluss der Verkehre, sondern da geht es auch um Infrastrukturen und derartiges. Und wie wir wissen, und da bin ich jetzt wieder im Binnenbereich, ich weiß auch nicht warum, da gibt es ja Bauwerke, die, ja, da kann man sagen, das ist veraltet, was es da gibt. Da sind viele über 100, viele über 50 Jahre alt. Und funktionieren nur sehr bedingt. Da wäre aus unserer Sicht ein guter Ansatz, um Wassertourismus und Wassersport zu fördern.
Aber nochmal, um das jetzt zu verstehen, ich meine, auch ihr müsst euch ja positionieren, wie gehen wir da dagegen vor? Und dafür müsst ihr euch ja auch in die Köpfe reindenken, der Player, die sagen, in Anführungsstrichen, wie du es sagst, sie wollen es jetzt modernisieren. Also die Motivation, ich meine, normalerweise wird man sagen, in der Politik, da ist jetzt ein riesiger Vorfall, weiß ich nicht, ganz viele Menschen zu Tode gekommen, wir müssen jetzt irgendwie was tun, weil es so eine Außen ist, meiner Meinung nach nicht der Fall. Oder es gibt eben dieses Gutachten und sagen, okay, die sagen alles, das läuft alles total schief und wir müssen unbedingt was tun. Oder es will sich eben jemand profilieren, intern, keine Ahnung. Also habt ihr da eine Vermutung oder wo ihr, klar müsst ihr jetzt Argumente sammeln, wie gehen wir dagegen vor, aber trotzdem muss man ja überlegen, was soll das alles? Oder sollen da Gelder in andere Taschen umgeleitet werden oder irgendwas günstiger gemacht? Das frage ich mich gerade. Abgesehen davon, weil ich stolper immer das Wort Beleihung. Es hört sich an wie so ein Pfandhaus irgendwie aus. Das ist, glaube ich, eine juristische Formulierung. Ne? So
ja, heißt, das ist.
Ja,
Okay, egal. Bevor es
ja.
Also, wir haben keine klare Antwort auf diese berechtigte Frage, okay, die wir uns natürlich auch stellen. Aber in der Tat ist es so, dass wenn das so käme, wie es jetzt im Entwurf geregelt ist, dass es auch Verschiebungen gibt. Also dann wären halt viele Aufgaben, die wir seit Jahrzehnten wahrnehmen, nicht mehr bei uns. Aber auch das ist aus unserer Sicht ein ganz schwieriger Schritt. Also es ist ja nicht so, dass die Beleihung insgesamt wegfiele, sondern es geht ja zumindest mit diesem Entwurf der Sportschifffahrtsverordnung wiederum nur in Anführungszeichen um den Sportbootführerschein. Die Beleihung an uns und an den Motorjachtverband ist so viel umfangreicher und das bleibt ja nach diesem Entwurf so. Neu im Spiel ist dann die GDWS, die zum Beispiel dann die Zuständigkeit bekommt für Ersatzausfertigung und Umschreibung.
Was ist das? GDWS?
Das ist, ich habe meinen Sportbootführerschein verloren, ich brauche einen neuen. Oder ich bin Kapitän auf großer Fahrt, aber mein Patent läuft aus, weil ich gebe den Job auf und gehe nicht mehr zum Medical Check jedes Jahr und möchte aber weiter segeln und dann hole ich mir einen Schein vom DSV, den hole ich mir dann halt zukünftig bei der GDWS.
Und wenn das ist Generaldirektion Wasserstraßen
und Schiff.
Ah, okay.
Genau,
GDWS.
Ja.
Ja. Und dann kommen noch ins Spiel weitere Wassersportverbände, in Anführungszeichen. Das ist auch nicht so ganz klar, wie das tatsächlich gemeint ist, wie dieser Prozess gemeint ist. Da gibt es ja eigentlich erstmal sowas wie eine Anerkennung des Verbandes. Und dann, und eigentlich davon spricht wortwörtlich dieser Entwurf, nur eine Anerkennung des Scheins. Und dann alles nur befristet, der Schein befristet, die Anerkennung des Verbandes befristet. Aber niemand guckt drauf. Auch das ist ja nichts, was jetzt kundenfreundlich ist. Also wir sind mit unserer öffentlichen Auftragsverwaltung seit 2010 ISO-zertifiziert. Einzig mit dem Ziel, uns besonders kundenfreundlich aufzustellen und für einen schlanken, kompetenten Ablauf da zu sorgen. Und wenn wir uns das jetzt angucken, was da ist, das ist schon echt schwierig, ne? Also auch mit diesen Prüfungsorten und ihr kennt ja die Dinge, die da im Einzelnen jetzt entworfen worden sind. Das verändert das System in hohem Maße. Und ja, es wird dann auch anders verteilt, ja.
Die Schwierigkeiten sind ja jetzt im Grunde, ihr habt da irgendwie eine doofe Position oder sag ich mal weil alles mit dem, was ihr jetzt, was du natürlich argumentierst, richtig, hat auch damit zu tun, dass ihr sagt jetzt plötzlich in der Position, oh Mist, die nehmen uns natürlich Einnahmen weg. Das ist immer eine schwere Sache, um quasi objektiv wahrgenommen zu sein, aber es ist ja so. Kommt denn durch das, würde denn jetzt, um jetzt wieder für unsere Leser oder Hörer auch zu sprechen, würde das dann für den Einzelnen, der jetzt einen Schein machen will, würde das ganze Prozedere nicht günstiger? Also wenn das so kommt, wie das Verkehrsministerium es jetzt will?
Kann also man nicht sagen, ne? Das wissen wir nicht, weil darüber wird ja kein Wort gesprochen. Also nach dem Entwurf obliegt die Preisgestaltung dann den Anbietern. Das heißt, wir verlassen das öffentliche Recht und sind dann im Zivilen unterwegs und dann sind eben gewerbliche Unternehmen da und die nehmen dann eben ihren Preis. Also im Moment ist es ja so, dass wir eine Gebührenordnung haben. Und diese Gebührenordnung ist ja herausgegeben vom Bund, das ist Bundesrecht. Und wie das bei Gebühren so ist, da sind wir kostenverwendungsnachweispflichtig. Auch so ein schönes Wort. Das heißt, ich sag mal einfach ausgedrückt, dass wir jeden Cent, den wir da einnehmen, auch in dem Bereich verbrauchen müssen.
Hm.
Und ja, das ist erheblich für uns, weil das sind, ich habe jetzt mal die Zahl aus 2024 heute so parat, das waren 5,6 Millionen waren deutschen Segler verwandt. Aber davon haben wir auch alles verbraucht in 2024. Das, was da übrig geblieben sind, sind 130.000 Euro. Hört sich vielleicht auch noch nach viel an, aber angesichts, ich sag mal, allein der Digitalisierungsmaßnahmen, die wir vorhaben und die wir vorbereiten und mit denen wir auch stets und ständig konfrontiert waren, ist das nicht viel. Und ja, von daher ist es jetzt nichts, wo, ich sag mal, profitabel Geld verdient wird. Wenn sich jetzt Private drum kümmern, die organisieren das vielleicht anders hin. Ja, ist vielleicht der Wunsch groß, damit auch, ich sag mal, nach Steuern sozusagen noch ein bisschen was übrig zu haben. Und es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man erstmal in so eine Art Dumping geht, wenn da mehrere Anbieter auf dem Markt sieht. Das sieht man ja an anderen Stellen auch. Und wenn es dann einen großen Player gibt oder einen größeren oder vielleicht zwei oder vielleicht einen Zusammenschluss, auch das lässt ja die Verordnung zu, also der Verordnungsentwurf, dann ist man vielleicht sehr schnell bei deutlich höheren Preisen. Der Aufwand ist ja auch viel höher. Also diese Kostenrechnung, die der Bund da aufgemacht hat, ist ja eine für den Bund, aber jetzt, wenn wir mal uns das im Einzelnen angucken, wenn der Bodensee, ich mache jetzt mal ein doofes Beispiel, wegfällt als Prüfungsgebiet.
Das ist so, ne? Oder das steht das da drin
ist,
auch. Ne?
Das ist so. Nach dem Entwurf, der da jetzt geregelt ist, gibt es fortan nur noch Prüfung für den Binnenteil auf den Binnenschifffahrtsstraßen und für den Seeteil auf den Seeschifffahrtsstraßen. Genau. Also auch nicht auf allen Binnengewässern und auf allen Seegewässern, sondern tatsächlich nur auf See- und Binnenschifffahrtsstraßen, dann ist der Bodensee als internationales Gewässer raus und dann finden da keine Prüfungen mehr statt. Das heißt, egal wer dort irgendwas machen möchte, einen Schein erwerben möchte, muss sich bewegen. Und ja, von
also den Seeschein, nicht den Binnenschein.
An eine Seeschifffahrtsstraße, da fährt man schon ein bisschen, das wäre, glaube ich, keine Ahnung, wahrscheinlich die Nordsee irgendwo oder die Elbe oder so. Das ist aus unserer Sicht nicht durchdacht. Das ist einfach eine Sache, ja, die der Sache auch nicht gerecht wird. Das ist ein bisschen schwierig. Ja.
Also was würdest du denn, wenn das jetzt so durchginge, wie es jetzt geplant ist, was würdest du denn so als die schlimmsten Befürchtungen haben?
Also das sind die Hauptpunkte, die wir auch in unserer Stellungnahme, die dann heute im Laufe des Tages irgendwann rausgeht. Und wir haben uns ja schon vorab geäußert, es gibt ja auch eine Stellungnahme, die schon auf unserer Homepage ist und so. Also nochmal, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, das ist das Ausschlaggebende für uns. Also wir finden es richtig klasse, um mal in unserem Jargon zu bleiben, wenn wir uns begegnen auf dem Wasser, dass wir wissen, was wir tun. Im Zweifel fahren wir nach Steuerbord weg. Das finden wir einfach, ist eine gesunde Geschichte. Das finden wir ganz prima. Wir würden das auch toll finden, wenn das die Leute bis 15 PS, die unterwegs sind auf dem Wasser, wüssten. So. Und wenn die Prüfungen nicht mehr kontrolliert werden, dann findet dort etwas statt, was, glaube ich, der Sache nicht gerecht wird. Weil die Risiken, um die es geht, die sind einfach zu groß an der Stelle. Und nochmal, das ist eine Aufgabe des Bundes, das ist ein hoheitliches Ding. Das würde für die Straße, denke ich, niemand überlegen, ernsthaft damit mit so einem Wandel in der Verkehrspolitik aufzuwarten.
Wenn ihr jetzt oder du oder wie auch immer, wenn der DSV jetzt sagen würde, okay, wir so Reformen würde mal gut tun bei den Sportbootführerscheinen, was würdet ihr denn angehen? Was würdet ihr denn sagen, da muss was passieren?
Ach, da gibt's ganz viele Beispiele. Ich sag mal eins. Wir ärgern uns wirklich seit Jahren um den Aufwand, den der Einzelne, die Einzelne zu erbringen hat, wenn es um die Frage der Tauglichkeit geht. ganz viele, die einen Sportbootführerschein machen, haben einen Pkw-Führerschein oder einen Kfz-Führerschein. Und damit ist ja schon vieles abgedeckt.
Stimmt,
was
ja
besonders ist bei dem Verkehr auf dem Wasser, ist tatsächlich, dass wir kein Ampelsystem haben und dass wir ein Farbunterscheidungsvermögen haben müssen. Weil wir müssen einfach auf Anhieb erkennen, ist das rot oder ist das grün, um einschätzen zu können, was passiert da gerade. Und das ist eben nicht immer übereinander. Und in grün, dann gelb, dann rot, so ist es nicht. Sondern wir sehen tatsächlich manchmal nur eine Farbe und deshalb. Da haben wir angeboten, dass wir das bei der praktischen Prüfung einfach mitprüfen. Da gibt es relativ einzelne, relativ einfache Prüfungsmethoden. Und dann wäre der Arzt, dann wäre der Gang zum Arzt oder zum Optiker oder weiß der Kuckuck was, das wäre dann alles erspart geblieben. Jedenfalls den allermeisten. Wenn der Test dann nicht positiv ausgeht, dann eben nicht. Das wäre so ein Beispiel von vielen. Wir könnten uns auch gut vorstellen, dass wir die theoretischen Prüfungen in digitaler Form abnehmen. Solche Dinge sind ja angedacht. Übrigens auch die Wallet-Lösung für den Kfz-Führerschein. Und wir wären schon, oder wir sind schon seit langer Zeit soweit. Wir hätten da gut mal in die Vorhand gehen können mit dem Sportbootführerschein, um dort Digitales zum Wohle aller, sag ich mal, vorzutragen.
Wie siehst du das mit der Segelausbildung, die reine Segelausbildung? Weil, wie gesagt, im Binnenbereich musst du ja den SPF, wenn du segeln willst, SPF Binnen unter Segeln machen. Würdet ihr das auch gerne ausweiten auf den See-Sportbootführerschein?
Also, das sind ja zwei Paar Schuhe. Das eine ist die Frage, ist es Zwang? Ist es eine Fahrerlaubnis? Müssen wir das Segeln regulieren an der Küste? Dafür sehen wir im Moment überhaupt keinen Anhalt. Aber nichtsdestotrotz wäre es doch toll, wenn ich sage, ich mache den Sportbootführerschein See, ich bin ein Kind der Küste und ich mache dann auch einen Segelteil, dass es den einfach gäbe. Es ist schwierig, einem Kunden klarzumachen, der mit dem Segeln starten will, dass er einen Sportbootführerschein binnen Segeln machen soll, wenn er doch auf Fehmarn wohnt oder so. Da ist das Angebot nicht rund, das ist nicht vollständig. Und das würden wir sehr begrüßen, ja, tatsächlich.
Hm.
Also wenn es für den SKS ein Segelteil gibt, warum nicht dann auch für den Sportbootführerschein See als Einstieg an der Stelle, ja.
An dieser Stelle mal etwas Werbung für unseren Podcast-Partner Sikuma, Rettungswesten made in Germany. Wenn ihr euch fragt, welche Rettungsweste eigentlich für euch die beste ist oder die sicherste, dann empfehle ich euch mal die Doku über die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die DGZS, zu gucken. Diese mehrteilige Doku findet ihr in der ARD-Mediathek und die ist sowieso ziemlich sehenswert. Was ihr da aber auch feststellen werdet, alle Seenotretter tragen Sikuma Rettungswesten. Wenn also die Profis diesen Westen vertrauen, dann könnt ihr das auch tun. Geht mal auf die Seite www.sikuma.com. Da findet ihr auch einen Menüpunkt Berater, wo ihr eure Anforderungen eingeben könnt und schon spuckt das System raus, welche Rettungswesten für euch in Frage kommen. Also, vielen Dank an Sikuma, dass ihr dabei seid. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
Ich kenne jemanden, der kleine Boote vermietet hat, also verchartert hat, kleine, so Kleinkreuzer. Und der hat immer Skippertrainings mit im Angebot in seinen Verträgen war, dass er sich die Leute, wenn die aufs Boot gehen, die brauchen natürlich nicht zwangsläufig einen Schein, weil die alle unter 15 PS liefen. Er hat gesagt, ich gucke mir das an, ob ihr das könnt. Und sonst könnt ihr ein Skippertraining buchen. Der meinte, es ist so, dass Leute, die keinen Schein hatten, die, das ist natürlich so klar, du weißt ja, gut, ich muss ja irgendwie segeln können. Die haben das mal irgendwie gelernt oder einen Segelkurs gehabt oder die hatten aber keinen amtlichen Sportführerschein. Die konnten das meistens. Die haben aber im Vorfeld schon einen Skipperkurs gebucht und meinte der, du brauchst den eigentlich gar nicht oder du kriegst das ja hin, also du kannst ja segeln. Und der sagt, und dann kommt auf der anderen Seite, das ist wirklich eine totale Krux, kommen Leute, die einen SPF See gemacht haben. Die hatten aber noch nicht einmal irgendwie ein Segel oben, weil das musst du ja für einen SPF See nicht. Und dann sagt er, du, ich rate dir, mach ein Skippertraining, weil sonst kannst du mit dem Boot nicht los, dann musst du im Hafen bleiben.
Ja.
Weil das finde ich zum Beispiel schon immer, wo ich denke, das versteht man einfach nicht so. Mhm. Also warum musst du für Seesegeln nicht segeln lernen, sondern du machst eigentlich eine theoretische Prüfung und du legst, wenn es jetzt, man es jetzt ganz simpel ausdrückt, auf der Alster einmal mit so einem 6 Meter Plastikboot an und machst eine MOB-Manöver und fährst einmal nach Kos. Und das war's, dann kannst du los und dir ein Segelboot holen eigentlich. Andererseits, ich bin ja scheinlos. Ich habe nie einen gemacht. Ich habe Segeln durch Mitsegeln gelernt über 10.000 Meilen und hatte nie ein Boot über 15 PS. Ich habe mal die ganze Prüfungsgeschichte durchgelaufen, war kurz davor, eine Prüfung zu machen, weil ich das Boot eben nach Berlin stellen wollte. Dann sind wir von Berlin umgezogen nach Brandenburg, da brauche ich keinen mehr. Dann habe ich auch die Prüfung nicht gemacht. Ich habe mal versucht, ein Boot zu mieten auf Usedom. Da hat mir keiner ein Boot gegeben, also eine Jolle. Wir wollten Jollen segeln. Nee, da brauchst du einen SBF. Da hat mir eine Schule hat gesagt, nee, du kannst kommen. Ich sage, ich habe aber keinen Schein. Meinte, naja, du bist ja nicht so doof und wirst dir ein Segelboot mieten, wenn du nicht segeln kannst. Abgesehen davon merkst du spätestens, wenn du auf den Hafen raus willst. Und dann war ich da und das klappte natürlich auch. Ich war mit so Familiensegeln, mit Schwiegereltern und sowas. Und dann habe ich den gefragt, sag mal, hat schon mal irgendjemand bei euch ein Segelboot gemietet, der das nicht konnte? Nee, sagte er. Also Motorboote ja, aber Segelboote nicht. Deshalb finde ich, sollte man dieses Segeln vielleicht ein bisschen mehr reinbauen. Germa, jetzt mach dir eine Stellungnahme. Wie sind denn die, das soll ja schon zum 1.1.26, glaube ich, kommen, ne? So war das vorgesehen. Mit einer Übergangsfrist, ne? So war es, glaube ich, geplant.
Ja, du bis auf jeden Fall für die Befähigungsnachweise. Da
ja,
ist
genau.
Ein Inkrafttreten zum 1.1.2028 in den Entwurf aufgenommen worden, ja.
Okay. Wie siehst du denn die Chancen, dass eure Stellungnahme, vermutlich gibt der Deutsche Motorjachtverband auch einer ab?
Dass haben sie schon.
Okay, haben sie schon. Dass das eine Auswirkung hat?
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei diesem Verordnungsentwurf bleibt, weil die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf dem Wasser zu gewährleisten ist durch den Bund. Und der muss mindestens die Kontrolle behalten. Alles andere ist für mich nicht vorstellbar. Zu diesem Punkt wird unsere Stellungnahme auch einen Anhang haben. Das ist ein Rechtsgutachten von einer namhaften Kanzlei aus Berlin, die im öffentlichen Recht zu Hause ist und das nochmal beleuchtet. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die anderen Dinge, die im Detail dort geregelt sind, und ich bin jetzt nur bei dem Teil zu den Befähigungsnachweisen, so durchgehen, weil ich glaube, dass niemand das will. Also das würde ja auch für viele, ich sag mal, die mit Ausbildung betraut sind, das Ende bedeuten, schlichtweg, weil der Aufwand oder die Aufwände, die dann zu treiben wären, einfach viel zu groß geworden sind.
Da gibt es ja auch schon Petitionen, ne? Habe ich irgendwie gesehen, also gerade aus dem Süden, weil das ist ja wirklich ein großes Manko, ne? Wenn du sagst Bodensee, eben, das ist ein Großteil des Segelns in Deutschland findet im Süden statt und das ist ja wirklich dann so eine Zweiklassengesellschaft. Also die haben wirklich Angst, ne? Da weit.
Ja, also das sind die gewerblichen Schulen, na klar, das ist, ich weiß nicht, wie die da rauskommen wollen aus der Ecke. Aber das betrifft auch unsere Vereine. Also wir haben auch eine ganze Reihe von Vereinen bei uns, die Mitglied sind bei uns, die Ausbildung machen und die auch über Ausbildung, ich sag mal, Mitglieder, neue Mitglieder rekrutieren. Und auch die haben natürlich ein Interesse daran, dass das einfach ist und dass das gut klappt und dass das angemessen ist, verhältnismäßig. Und wenn das alles nicht mehr gewährleistet ist, das ist ja wirklich sehr, sehr schwierig. Also und so sieht es ja aus, nicht? Also da ist ja immer die Rede von Bürokratieabbau. Aber wo ist denn das an der Stelle? Also alles, was wir gesagt haben, was wir gerne hätten für eine Anwenderfreundlichkeit, das ist nicht aufgenommen worden. Das ist einfach weg. Und jetzt kommen da in diesem Entwurf Dinge noch rein, von denen auch vorher übrigens nie die Rede war, ne? Also ich habe ja vorhin erzählt, dass wir da seit der Boot 2024 im Gespräch sind und dass es stets und ständig Richtungskorrekturen gegeben hat, also von Nord auf Süd und so. Und jetzt das, das ist schon, also ich habe gute Hoffnung und ich bin da sehr sicher, dass das so nicht bleiben kann.
Aber wie ist denn der Ablauf jetzt? Das ist ja, wie was Stefan jetzt richtig fragt, also jetzt macht ihr eine Stellungnahme, jetzt werdet ihr gehört oder stimmt da jetzt jemand drüber ab oder sagen die dann, Nee, Quatsch, wir machen jetzt einfach unser Ding. Oder gibt es da so einen offenen Entscheidungsprozess, in den ihr alle eingebunden wird? Oder liest sich das jetzt jemand durch und sagt, nee, wir machen das jetzt so, wie wir denken? Und
also das, auch das wissen wir nicht. Das ist eine ganz normale Verbändeanhörung für eine Verordnungssetzung, die durch den Minister erfolgen kann. Das ist jetzt in diesem Umfang, wie es jetzt entworfen ist, nicht bundesrats- oder bundestagspflichtig. Gleichwohl haben wir natürlich auf politischem Wege versucht und werden auch dranbleiben, dass man sich das mal, ich sag mal, transparent anguckt. Und wir kennen wirklich niemanden, der zu diesem Verordnungsentwurf sagt, Mensch, das ist ja klasse. Also vielleicht sagt der ein oder andere auch aus guten Gründen zu dem ein oder anderen Teil, ja, das passt mir gut in den Kram, weil dann habe ich zukünftig dies mehr oder das mehr. Mhm. Aber ich sage mal, es ist ja jetzt auch der erste Schritt mit dieser Verbände- und Länderanhörung, dass sich die Küstenländer äußern können, dass sich die Wasserschutzpolizeien äußern können, dass sich die Versicherer zu Wort melden, dass sich, ja, ich sag mal, auf breiter Front die Betroffenen, die interessierten Parteien da einbringen können. Und natürlich sind wir im Gespräch mit vielen. Und da wird es eine Menge Stellungnahmen geben, die dem widersprechen, was man sich da ausgedacht hat. Von daher, da muss was passieren. Das kann jetzt nicht so umgesetzt werden. Das geht aus rechtlichen Gründen nicht und das geht aus tatsächlichen Gründen nicht. Und das ist auch nicht Bürokratieabbau, das ist Bürokratieaufbau und das ist nicht bürgerfreundlich, sondern das ist viel mehr Belastung, als es vorher gab. Und ja, es ist auch, und das ist ein Punkt unserer Stellungnahme, es ist ja auch eine schlechte Stellung derjenigen, die jetzt einen Sportbootführerschein erwerben oder einen Sportbootführerschein erworben haben. Und das sind ja Millionen, die in der Republik einen Sportbootführerschein haben, also einen amtlichen. Und mit Einführung des Verbandsscheins, also dieses Verbandsscheins nach diesem Verordnungsentwurf, sind die ja schlechter gestellt. Also dieser Verbandsschein wird ein privates Papier ausgestellt vom Verband XY aus der Wassersportbranche. Und es ist nicht, wie soll ich sagen, rechtlich einzukassieren. Also wenn sich jemand als unzuverlässig oder untauglich erweist, indem er fortwährend für Kollisionen im Hamburger Hafen sorgt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, dann kann ich nicht sagen, so, ich kassiere jetzt deinen Sportbootführerschein ein, ich entziehe dir die Fahrerlaubnis, das gibt's nicht mehr. Und das haben wir vorgetragen und dann haben die insoweit versucht nachzubessern, als sie dann gesagt haben, dann wird ein Verbot ausgesprochen. Also dann wird dem oder der verboten, im Hamburger Hafen Boot zu fahren. So. Und das soll dann in irgendeinem neuen Register vermerkt werden, aber der Schein ist nicht weg. Das heißt, um vielleicht bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, der nimmt den Schein und fährt nach Usedom und leiht sich da ein Boot. In Usedom weiß von den Menschen dort nichts, niemand, was da ist. Das Gleiche gilt fürs Ausland. Also auch das funktioniert nicht. Dann würde das wirklich bedeuten, dass die Millionen, die jetzt einen Sportbootführerschein haben, einen amtlichen, da ein zweitklassiges Papier haben gegenüber einem Papier, das sich vielleicht, ich mutmaße mal, leicht am Anfang gegen geringeres Entgelt, ich weiß es nicht, und vielleicht ganz bestimmt, unter deutlich einfacheren Bedingungen erwerben kann.
Wie viele Verbände kämen denn überhaupt in Frage, die sowas dann machen würden?
Keine Ahnung. Also das ist ja auch sehr, wie soll ich sagen, sehr differenziert beschrieben. Also da sind ja so viele Fragen offen im Zusammenhang mit diesen Dingen. In diesem Verordnungsentwurf ist an einer Stelle die Rede von Fachverbänden. Da wissen wir auch gar nicht, wer das ist. Und die Verbände, die da jetzt zukünftig etwas machen sollen, an die werden ja Anforderungen gestellt, von denen wir auch gar nicht wissen, warum. Auch an die Prüfer und Prüferinnen werden ja Anforderungen gestellt. die wir vorher nicht hatten. Und man traut dann, glaube ich, auch dem Verbandsschein selbst nicht so richtig über den Weg, weil zukünftig sollen Prüferinnen und Prüfer mehr besitzen als die Pfarrerlaubnis, die es bisher war. Da sollen besondere Berechtigungen für maritime Wasserstraßen nachgewiesen werden und dergleichen Dinge mehr. Dinge, die es jetzt nicht gibt und wir denken auch, die es erst guten Grund nicht gibt. Also wenn wir neue Leute bestellen als Prüfer oder Prüferinnen, dann machen wir mit denen ein Assessment. Also die müssen nicht nur die entsprechenden Papiere vorlegen, sondern die müssen uns in einem 13-teiligen Prüfungsprozess auch darlegen, dass sie soziale Kompetenzen haben. Damit haben wir in den letzten Jahren hervorragende Erfolge gehabt, indem wir nicht mehr, sag ich mal, die Beschwerden hatten, die es vorher gab, was den Prüfungsablauf und so etwas anbelangt.
Jetzt, Stefan, dann, musst du von deinem Funkschein erzählen.
Und dann machen wir noch eine Einweisung für diese Leute.
Ja,
all das gibt es jetzt nicht mehr, aber dafür gibt es halt wieder mehr Papier, das auf den Tisch muss. Ja.
Herr Karstner hat meinen Funk schon angesprochen. Das ist aber,
Einzelfälle. Ja.
Das war ein Einzelfall, nehme ich mal an. Das war wirklich von vorne bis hinten echt suboptimal, muss man sagen. Da habe ich mich dann auch gefragt, was das soll. Aber das muss man jetzt nicht irgendwie
nein.
So läuft die Prüfung vom DSV ab. Das war
aber wir kennen sie ja alle. Ich meine, das sind natürlich so Prüfungssituationen. Man trifft da auch schon mal Menschen. Man Hut ab vor allen, die das wirklich machen. Aber klar, sie müssen ja irgendwelche Befähigungen nachweisen und das verstehe ich schon, dass das ein Problem ist. Man findet sie eben nicht auf der Straße, ne? Und die Hürde, auch sowas zu machen, ist dann nur hoch. Und wenn die noch höher werden will, kann ich nachvollziehen, dass es ein Bedenken ist, dass das System natürlich dann irgendwie, ja, ob es zusammenbricht, aber auf jeden Fall dann schwächelt, ne? Also was jetzt ganz gut läuft. Ne?
Also nochmal, wir haben da ein Qualitätsmanagementsystem und wenn da irgendwas ist, was nicht so ist, wie es sein soll, dann bitte an uns am besten den Wegepunkt benennen und Ross und Reiter und dann gehen wir jeder Geschichte da gerne nach. Also verstehen wir uns auch. Also wir kontrollieren unangekündigt und wir wollen da wirklich eine möglichst gute Leistung bringen und dazu machen wir viel, wie wir finden.
Ja. Du kannst ja mal den Podcast hören, wo ich drüber spreche. Ich habe auch keine Namen genannt. Es war wirklich von vorne bis hinten eine einzige Katastrophe, also inklusive Prüfung und Vorbereitung.
Das soll wohl nicht sein. Entschuldigung an der Stelle.
Kannst du ja auch nichts für.
Das darf nicht sein.
Aber sowas sollte ich dann dem DSV melden, oder?
Ja, genau. Okay. Immer her damit. Ja.
Ja, mach ich dann nochmal. Also, ich haue ungern so Leute in die Pfanne. Also kann ja auch
mal. Das Ganze ist auch nicht so ohne, ne? Also wir haben es da auch mit sehr vielen Dingen zu tun. Also wir sind da nicht nur im öffentlichen Recht unterwegs. Wenn jemand durch die Prüfung fällt, was bei uns ja durchaus vorkommt, und der hat schon seinen Urlaub gebucht, sprich das Schiff und den Flug und weiß der Kuckuck was, dann werden wir hier auch überzogen mit einer Klage, wenn es denn drauf ankommt. Ne? Ja. Also das ist auch zum Teil wirklich bizarr, was sich da alles abspielt. Und wenn da keine hoheitliche Geschichte mehr hinter ist, dann habe ich da auch, wenig Rechte auf beiden Seiten. Ne? Also ich kann ja jede Entscheidung, die wir treffen als Prüfende, überprüfen lassen. Ich kann ja einen Widerspruch dagegen einlegen. Das kann ich natürlich bei einer privaten Prüfung nicht. Das gibt es da. Da gibt es kein transparentes Verfahren, das irgendwie abgesichert wäre. Da bin ich einfach ausgeliefert der Geschichte. Da kann ich mich beschweren, ja, das kann ich aber auch. Wenn ich mir irgendetwas kaufe oder so. Das ist nicht gut.
Jetzt
über Umsetzung einer hoheitlichen Aufgabe. Ja.
Jetzt werfen wir mal das Szenario an die Wand. Ihr macht diese Stellungnahme, das Ministerium sagt so, wir machen es trotzdem und am 01.01. tritt das in Kraft und das soll am 8.2018 soll es auch in Kraft treten. Was macht ihr dann? Könnt ihr dann noch was machen oder ist das dann zu spät?
Also ich sag mal, ein gesetztes Recht zu ändern ist ungleich schwieriger. Nochmal, ich kann es mir nicht vorstellen. Gar nicht. Ja. Natürlich würden wir uns im Falle der Fälle auch bewerben dann als anerkannter Wassersportverband der da dann Verbandsscheine ausgeben würde, wollen würde. So. Na klar, also das war ja vor ganz langer Zeit ein Schritt, den der Bund auf die Verbände zugemacht, zugegangen ist. Das war 1968, als der Verkehrsminister damals feststellte, er hat auf den Seeschifffahrtsstraßen, die jetzt unbeachtet bleiben, ein so hohes Verkehrsaufkommen, dass er gern für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sorgen müsste, indem er Befähigungsnachweise für die Sportschifffahrt ausgibt. Das war damals der Motorbootführerschein. Der wurde 1968 verordnet. Und 1974 kam dann die Fahrerlaubnis für die Binnenschifffahrtsstraßen dazu. Und übrigens nahezu mit der gleichen Argumentation, mit der jetzt gesagt wird, wir canceln das alles, wurde damals auch argumentiert. Damals wurde gesagt, das muss der Staat nicht selbst machen. Das ist eine hoheitliche Aufgabe. Da gibt es das Instrument der Beleihung. Und damals wurde das gefeiert. Die Beleihung als den Staat verschlankendes Instrument, ohne übrigens Ansprüche auf entsprechende Pensionen, die ja beim Beamten da doch zu Buche schlagen. Das wird gefeiert. Und das Modell wurde nachgefragt von vielen anderen Ländern, nicht nur aus Europa. Es gab x Anfragen ans Verkehrsministerium im Laufe der Zeit. Sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Und als die dann noch sagen konnten, ja, das ist ein System, das sich selbst trägt, nämlich durch festgesetzte Gebühren und den Staat nicht belastet, im Gegenteil, sondern mit dem Bundesanteil, der da eingeflochten ist, auch noch für eine vernünftige Fach- und Rechtsaufsicht sorgt, fanden die das großartig. Und ja, das zählt jetzt halt alles nicht mehr, offensichtlich. Ja. Wir wissen nicht, aus welchen Gründen, wie gesagt. Und müssen jetzt abwarten, wie das Ministerium entscheidet an der Stelle.
Ist das, manchmal kommt dann das ein bisschen chaotisch vor, auch mit diesem, ich weiß gar nicht, wie da jetzt Stand der Dinge ist, mit diesem Kleinschifferzeugnis, was ja auch so über teilweise zu totaler Verwirrung, ich glaube, da gibt es immer noch die Übergangsfrist, die ist ja immer verlängert worden. Das ist ja dieser Batigis Umschreiben des Sportbootführerscheins für Gewerbetreibende. Also ich weiß, da wäre man zum Beispiel auch als Bootstester Journalist oder wenn du einen Reisebericht schreibst, müsste man das auch haben. Ich weiß, dass es da zum Teil auch bei der Wasserschutzpolizei totale Schwierigkeiten gab, das überhaupt nachzuvollziehen, weil ich eine Bekannte von mir, die bei einem so Betreiber, Marinabetreiber arbeitet, hat so ein Motorboot überführt. Ich war mit 5 PS, die haben sie irgendwie, was machen sie hier? Und dann wollte der das Kleinschifferzeugnis sehen. Also das gibt's ja noch gar nicht. Muss ich noch gar nicht. Und der meinte, nee, das gibt Ärger. Dann haben sie sich gemeldet und gesagt, nee, das brauchen sie doch noch nicht. Wir wussten das nicht. Was ist denn dann damit? Fällt das dann auch wieder flach oder ist das davon unberührt?
Ja, gute Frage. Das Kleinschifferzeugnis hat uns, ich glaube, zur Boot 2023 wirklich kalt erwischt, weil wir an dieser Rechtsgestaltung, an dieser Rechtsetzung überhaupt nicht beteiligt waren. Hm. Das Kleinschifferzeugnis ist ja verortet in der Binnenschifffahrtspersonalverordnung. Das ist ein Gesetz, da kommt bei uns keiner drauf, da mal reinzugucken, dass da vielleicht was für uns wirklich Wichtiges drinstehen könnte. Das betrifft eher so von dem Personal, so eher die Berufsschifffahrt auf den Binnenschifffahrtsstraßen. Umso überraschter waren wir, als der Verordnungsgeber des Verkehrsministeriums diesen Schein präsentierte. Und das war von Anfang an groß umstritten. Also das, man wusste nicht, warum da was geordnet wird, also wo die Erforderlichkeit dafür besteht und was das Ganze soll. Das hat dann ja auch dazu geführt, dass man den Geltungsbereich jetzt so weit runterdekliniert hat, dass man sagt, es soll nur noch für Fahrgastschifffahrt auf Sportbooten gelten. Also nur, wenn ich Menschen von A nach B fahre mit einem Sportboot, brauche ich dieses Kleinschifferzeugnis. Aus unserer Sicht ist auch das nicht erforderlich. Auch das kann man anders und schlanker regeln. Aus unserer Sicht ist dieses Kleinschifferzeugnis überhaupt nicht erforderlich. Und da kommt noch was dazu. Wenn man versucht, das Kleinschifferzeugnis zu beantragen, zu erhalten, das funktioniert auch gar nicht. Also der Bund ist nicht in der Lage, Kleinschifferzeugnisse zu erteilen im Moment. Also faktisch nicht, tatsächlich nicht.
Deshalb wurde es immer wieder nach hinten verschoben, ne?
Da gibt es Anträge, die liegen da seit Jahren. Und die kriegen das nicht hin. Oder sie schaffen es nicht. Oder wie auch immer.
Das abschließend gibt es
eine Krux, dass man immer vorträgt seitens des Ministeriums, wir haben keine Ressourcen für eine Fach- und Rechtsaufsicht. Und dann aber ein System aufsetzt, das mit viel mehr, also hier mit dem Mehr des Kleinschifferzeugnisses oder aber auch mit dem Mehr der, ich sag mal, zuständigen Stellen, wenn es denn so käme, wie es die Verordnung vorsieht, der Verordnungsentwurf, wie will man denn das regeln? Das ist ja noch viel, viel aufwendiger. Dann könnte man doch lieber sagen, wir lassen es bei der Beleihung, wir schreiben die einmal aus und machen ein vernünftiges Ausschreibungsverfahren. Und wenn das europäisch sein muss, dann ist das eben so. Dann ist das eben das Recht, das wir im Moment haben in Europa. Und wenn sich dann jemand aus Portugal bewirbt dann, und der kann das, dann herzlich willkommen, dann machen wir das. Aber dann haben wir eine Struktur, auf die Verlass ist und auf die sich alle verlassen können. Dann brauchen wir auch keine Befristung der Scheine. Was für ein Irrsinn. Also, ja.
Gibt's denn in dieser Verordnung einen Punkt, wo du sagst, das befürworten wir? Ich denke da zum Beispiel, also ich befürworte das total mit diesen, dass das wieder zurückgenommen werden soll mit den Elektromotoren, dass die Führerscheinfreiheit dann nur bis 10 PS gilt, weil ich halte das für total hanebüchen, weil so aus der Erfahrung heraus, ich fahre selber seit 10 Jahren Elektromotoren, drückst du nicht aufs Gas mit dem Ding, weil das ist nämlich auch schnell leer. Also ich habe das nie verstanden, auch wenn die ein bisschen mehr Drehmoment und ein bisschen mehr Bums haben. Aber gibt es denn so aus deiner Sicht einen Punkt, wo du sagst, das finde ich einen guten Ansatz, das könnte man übernehmen?
Ja, also nicht zu dem Thema Befähigungsnachweise. Also okay. Was wir gerne hätten, wäre eine Digitalisierung. Und da findet sich ja viel an Worten in dieser oder viele Wörter in diesem Verordnungsentwurf. Ich sag mal so, allein uns fehlt der Glaube, weil wir hätten schon in so vielen kleinen Schritten so viel weiter sein können mit dem ganzen Thema. Auch jetzt ist es ja so, dass die Bundesdruckerei nach wie vor im Spiel bleiben soll. Da wird ja allen im Grunde per Gesetz jetzt vorgeschrieben, dass sie zukünftig die Verbandsscheine bei der Bundesdruckerei in Auftrag geben müssen. Völlig falscher Weg. Also auf der einen Seite zu sagen, es gibt da keine Konkurrenzsituation, auf der anderen Seite so etwas vorzuschreiben, ist im Übrigen auch rechtlich nicht möglich, ist eine Beschneidung der Berufsfreiheit. Aber gut, das nur am Rande. Nee, an der Stelle nicht. Ein anderes Thema, wir haben ja ein großes oder eine Herausforderung mit der unterschiedlichen Einschätzung der Frage der mitzuführenden Seekarten. Ich bin jetzt im Seebereich und dazu hatten wir uns ja mal positioniert. Da gab es ja auch mal eine Reihe von Ordnungswidrigkeiten, die Wasserschutzpolizei Zeien an der Küste da verordnet hatten. Und da ist jetzt tatsächlich die Rede von einer digitalen Möglichkeit im Verordnungsentwurf. Uns ist nicht so ganz klar, wie das im Einzelnen dann funktionieren soll, aber den Schritt dahin, den begrüßen wir natürlich. Wir würden es gut finden, wenn für die Sportschifffahrt das als adäquates Mittel anerkannt würde.
Ja. Entspricht ja der Praxis mehr, ne? Ja, klar. Wollen wir gar nicht drüber reden. Ne? Ja.
Aber das ist mal so das Erste, weil da haben wir seit vielen Monaten überhaupt keine Antworten mehr bekommen. Da gab es ein Treffen, das sollte auf der Boot stattfinden, 25 im Januar. Das hat nicht stattgefunden und seitdem haben wir nichts mehr gehört, obwohl wir mehrfach nachgehakt haben. Weil das natürlich auch eine Frage ist, die jetzt zur Saison 26 geklärt sein sollte, damit sich die Seglerinnen und Segler darauf einstellen können, was sie da an Bord mitzuführen haben, um sicher zu sein, dass man nicht in der Ordnungswidrigkeit ausgesetzt ist. Ja.
Germa, dann sage ich mal vielen Dank für deine Einschätzung, für die auch Kritik, ist auch immer willkommen, für deine Zeit und dann schauen wir mal, was passiert und zu gegebener Zeit würde ich mich nochmal melden. Vielleicht machen wir nochmal ein kleines Update darauf, je nachdem, was jetzt passiert. Wann kann man damit rechnen, dass da eine Entscheidung fällt nach eurer Stellungnahme?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Wir werden sehen. Germa, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ja, Dank von meiner Seite zurück an euch beide.
Danke auch.
Und ich würde mich freuen, wenn wir im Austausch bleiben und ein Update, wenn ihr denkt, das passt jederzeit wirklich gern.
Kann man okay. schauen. Wenn die Stellungnahme, die kommt heute raus, auch so per Pressemitteilung auch, oder?
Ja, ja. Die wird heute, die geht heute ans Ministerium von uns und die geht an alle Beteiligten und an alle interessierten okay. Parteien. Und ja. Es gibt eine Pressemitteilung an einen großen Presseverteiler und sie wird veröffentlicht. Spätestens heute Abend findet ihr alles auf unserer Website.
Ja, perfekt. Guck, dann hat der DSV jetzt ja viel Content auf Segelreporter.
Ja, genau, kriegen wir auch. Ich merke ja schon, ich meine, das ist ja immer das Interessante am Online-Journalismus auch. Du siehst sofort, was Leute interessiert oder was geklickt wird. Und das Thema natürlich, weil es auch ist für viele, sind glaube ich direkt, die hören, oh, Führerscheine und DSV, oh, was ist da wieder los? Soll so ein Aufreger in die andere Richtung, aber ich finde jetzt haben wir auch die andere Seite auch gehört und verstehe ich alles, wenn man versteht, was da auch so hintersteckt, finde ich sehr spannend und ja, mal gucken, werden wir darüber berichten. Perfekt.
Wir kommen in Düsseldorf mal vorbei auf der Messe, da bist du sicherlich auch.
Ja, sehr gern.
Okay. Gut, Jammer, vielen Dank, tschüss.
Ja,
tschüss.
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 Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.